Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Sensationswertschätzung. Ich habe mir die Nummer 183 unter den bestbewerteten PC-Spielen aller Zeiten auf Metacritic rausgesucht. Sie alle wissen, wovon ich rede, das weltweit bekannte Spiel Norco. Und darüber spreche ich jetzt mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André Pechke. Und Pechke habe ich gesagt. Pechke. Ja. Ich nenne dich ab jetzt immer Pechke.
Es gibt garantiert so einen regionalen Dialekt, wo das alle so aussprechen.
Ja, bestimmt. Das erinnert mich jetzt an hier Pontius Pilatus in Leben des Brian. Werf den Purchen zu Boden.
Ja, genau.
Ja, man sollte den Purchen zu Boden werfen. ja, aber ich kenne natürlich dieses, wie heißt es doch gleich?
Norco, ja.
Der Norco, genau, ja, natürlich.
Der Purche, über den wir reden, heißt
der
Norco.
Purche und du wirst ihn zu Boden werfen.
Ich werde stellenweise vielleicht.
Ja, das sehe ich schon kommen. Ja, vielleicht hat er auch geraucht. Aber das ist eine andere Frage für einen anderen Tag. Ich kenne das tatsächlich oder ich habe davon gelesen, weil ich mich neulich an einem längeren Osterwochenende begab es sich, dass ich auch guckte, was sind denn so die bestbewerteten Spiele 2022, die ich noch nicht gespielt habe. Ja, und da war auch dieses Spiel dabei. Und dann habe ich zwei oder drei Tests gelesen und habe gedacht, nee.
Das ist ja ganz interessant. Wieso bist du zu dem Schluss gekommen? Nee.
Weil das, ich weiß nicht mehr genau, welche Tests ich gelesen hatte. Das war ja insbesondere im englischsprachigen Raum, war das ja extrem populär. Und ich glaube, ich habe einen gelesen von der PC Gamer, die 94% gegeben hat. Und der Test klang offen gestanden einfach wie selbstverliebter Bullshit. Und da war halt so viel Zeug drin, wo das Spiel so hoch geschrieben wurde, so auf dieser ganzen Metaebene und ein Spiel, das sich sehr tief mit dem Glauben beschäftigt und dass jeder Charakter wunderbar in sich selbst eine kleine Skizze und Satire auf irgendwelche Prototypen sei und dass es wunderbar die Spaltung Amerikas darstellen würde und halt so viel, und ich nenne jetzt glaube ich nur zwei oder drei von vielleicht 30 Dingen auf dieser Ebene, die da irgendwie drin standen, wo ich mir gedacht habe, ich glaub's nicht.
Ja, das würde auch zumindest an diesem Grad würde ich doch leise Zweifel anmelden. Also bei mir war es so, als das Spiel das erste Mal im März 2022 oder so machte das erste Mal die Runde, dass dann durchaus sehr, sehr positive Reviews dazu erschienen sind. Und dann hatte ich das schon gekauft und runtergeladen und ich hatte mit Dom und Sepp drüber gesprochen, ob wir das nicht besprechen wollen, und insbesondere Dom, der war dem durchaus sehr positiv zugeneigt. Das Spiel sollte auch so Themen wie zum Beispiel Umweltverschmutzung aufgreifen. Ich dachte mir so, okay, sehr gut bewertetes Spiel, soll narrativ stark sein, greift aktuelle Themen auf, hochinteressant. Und dann haben wir alle drei reingespielt und sind alle drei nach einer Dreiviertelstunde rausgegangen und sagt so, ich komme nicht rein. Komm nicht rein.
Das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, weil es gibt ja immer mal wieder solche Spiele, die gerade vielleicht auch so im Indie-Bereich auch von der Presse hochgejazzt werden in den Vereinigten Staaten. Und es gibt immer mal wieder so positive Ausreißer, wie zum Beispiel What Remains of Edith Finch, die man dann spielt und wo man dann davor sitzt und sagt, boah, das ist ja wirklich geil. Aber ich habe mir da schon zu oft die Finger dran verbrannt. Und dann dachte ich jetzt bei dem Spiel, naja, weißt du, merkst dir mal den Namen. Vielleicht gibt's eine Zeit, in der du mehr Bock hast, sowas zu spielen. Und dann vielleicht, wie du gesagt hast, nach einer Dreiviertelstunde zu sagen, oh, ich find's lange nicht so geil, aber jetzt spiele ich's und mache eine Wertschätzung dazu. Aber jetzt habe ich ja einen André. Ist ja gut, ja, jeder sollte einen André haben, meine Damen und Herren, der das für einen erledigt und mir jetzt einfach sagen kann, lohnt es sich, das zu spielen. Und ich nehme dem bisherigen Podcast-Verlauf, da kommt jetzt keine Vollpreisempfehlung bei raus. Oder doch?
Es wird auf ein klares Jein hinauslaufen.
Ja. Das klare sowohl als auch.
Ja, wir haben
immer gern genommen.
Genau, wir haben es nämlich hier, ehrlich gesagt, auch mal wieder mit so einer Kentucky Route Zero-Situation zu tun. Bei Kentucky Route Zero haben Sepp und ich am Schluss gesagt, vielleicht sind wir auch nur zu dumm für das Spiel. Möglich. Möglich, dass wir nur zu dumm sind für das Spiel, weil das super bizarr und surreal wurde und auch dann für uns irgendwie einfach nicht mehr so richtig greifbar. Und bei Norco, das ist erheblich klarer in seiner Erzählung über die ersten zwei Akte und dann am Schluss auf einmal dreht es komplett ab. Und da muss ich sagen, ist es mir entglitten wie ein nasses Stück Seife. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ist das Spiel dumm oder bin ich es? Ich tendiere, wenig überraschend, dazu zu glauben, dass das Spiel dumm ist. Aber darüber wird noch zu sprechen sein. Das Problem ist, wir haben es wieder mit etwas zu tun, was auch bei Kentucky Route Zero schon irgendwo versteckt auf der Verpackung stand. Ich habe hier wie immer nicht viel oder möglichst wenig über das Spiel vorab gelesen. Deswegen, ne, du kennst das ja selber auch, man möchte eigentlich so möglichst jungfräulich daran gehen. Man hat gesehen, okay, es gibt eine kleinere Welle der kritischen Begeisterung und das reicht dann schon. Jetzt habe ich es auch beim Durchblättern dieser besten Listen nochmal gesehen, habe gedacht, so komm, jetzt probierst du es nochmal und diesmal habe ich es auch durchgespielt. Und stellt sich raus, erstens, wir haben es wieder mit Magical Realism zu tun und diesmal gepaart mit Southern Gothic. Und du bist ja der Literat von uns beiden. Was denkst du, wenn du das hörst?
Ich denke prinzipiell an eine interessante Kombination. Also Southern Gothic ist ja ein Subgenre der amerikanischen Literatur, in dem es, der Name sagt es schon, um Themen aus den sogenannten Südstaaten der Vereinigten Staaten geht, mit Einflüssen eben der Gothic Novels aus Großbritannien. Also mit Schauergeschichten umschreibt man das auf Deutsch jetzt zu stark übernatürlich. Aber schon halt so ein bisschen diese Gothic an dieser Gothic-Anhauch aufgesetzt auf ein Südstaaten-Szenario. Da geht's dann auch häufig um, weißt du, wo kommen wir her, Familienbande, dunkle Familiengeheimnisse, solche Geschichten. Und dann kommt halt ein magischer Realismus obendrauf, was sowieso ein Subgenre ist, mit dem ich persönlich jetzt relativ wenig anfangen kann, weil, wie du schon gesagt hast, gerne mal Werke des magischen Realismus am Ende einfach eine Runde bonkers gehen und man so dasteht und sagt, aha. Aber prinzipiell klingt das wie eine interessante Mischung.
Hm. Ja, also ich habe auch einerseits gedacht, so ja, andererseits, ich habe mit diesem Magic Realism bei Kentucky Route Zero halt einfach diese Erfahrung gemacht, da bin ich einfach komplett dran gescheitert. Das ist etwas gewesen, für mich war das nur Kauderwelsch am Schluss. Andere Leute waren begeistert, haben da einfach Dinge drin gesehen, die für sie viel faszinierender waren als für mich, haben vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, durch ein besseres Vorwissen oder eine grundsätzlich, keine Ahnung, breiteres Bildungsfundament dort Dinge rauslesen können, die mir verborgen geblieben sind. Auf jeden Fall, da hatte ich schon so ein kleines unwohles Gefühl. Und dann aber, als ich mich erstmal so ein bisschen in das Spiel reingefuchst hatte, war es cool. Weil, also, du spielst die Rolle von Kay. Kay ist eine junge Frau, die kommt in die namensgebende Stadt Norco wieder zurück. Da hat sie ihre Kindheit verbracht mit Mutter und Bruder. Der Vater ist gestorben bei irgendeinem Industrieunglück in der die Landschaft beherrschenden Raffinerie. Da gibt es eine Raffinerie von Shield Gulf South, so heißt die große Firma, die diese Raffinerie dahingestellt hat. Und die ganze Stadt Norco ist quasi eine Kunststadt, ist so eine Arbeiterstadt. Und es gibt dafür eine reale Vorlage. Es gibt eine Stadt, die wirklich so heißt, irgendwo in Louisiana. Und die ist tatsächlich auch genauso entstanden. Da hat irgendwann Shell, ne, also Shield heißt die Firma im Spiel, und Shell war es in der Realität. Shell hat da irgendwann eine riesige Raffinerie hingesetzt, Arbeiterwohnungen drumherum gebaut und dadurch ist da eine kleine Stadt entstanden. Und auch sehr schön eingeflochten sind die Folgen von dieser seltsamen Verflechtung, ne? Also die Abhängigkeit dieser gesamten Stadt von dieser riesigen Raffinerie, die schmierigen Methoden, die eingesetzt werden. Die Raffinerie zum Beispiel, wenn sie als zu den Zeiten, wo man die Raffinerie ausbauen wollte, die wollte man vergrößern, da kam es zufällig auch sozusagen ganz gelegen, dass die Raffinerie umgebende, angrenzende Grundstücke verseucht hat, die dadurch sehr viel billiger wurden und dann freundlicherweise von der Raffinerie den Eigentümern abgekauft wurden. Und in diesem seltsamen, dystopisch anmutenden Industriestaat ist also unsere Figur groß geworden, hat es da irgendwann nicht mehr ausgehalten, ist einfach abgehauen, ist so ein bisschen durch die USA gedriftet und kommt jetzt zurück, nachdem die Mutter an Krebs gestorben ist, um sich nominell um den Bruder zu kümmern, der aber verschwunden ist. Und jetzt müssen wir rausfinden, was mit dem Bruder passiert. Es ist aber auch, wie du schon beschrieben hast, ne, so die ganze Familienhistorie, die Schuldgefühle dafür, dass sie weggelaufen ist und den Bruder mit der sterbenden Mutter allein gelassen hat. Das Verhältnis zur Mutter selber, das wird alles in so Rückblenden nochmal aufgedröselt, verbunden eben mit diesem, ja, wirklich so auch im Verfall begriffenen Stadtszenario und sowas. Das ist alles wirklich faszinierend. Also im ersten Schritt.
Genau, das klingt sehr wie der Southern Gothic Aspekt, also einmal diese Familienverflechtungen, die ja auch teilweise lange zurückgehen in dem Subgenre, dann auch die Verbundenheit mit dem Land an sich, oder in dem Fall vielleicht mit der Stadt an sich, in der das Ganze spielt, und mit der Geschichte dieser Stadt und mit dem Zerfall dieser Stadt und der häufig dann auch zum Beispiel den Zerfall der Familienbande spiegelt und umgekehrt. Das klingt schon sehr nach Southern Gothic und erstmal durchaus interessant. Was ich jetzt gelesen hatte, auch jetzt in Vorbereitung kurz für die Wertschätzung, ist, dass das ja so ein bisschen ein dystopisches Zukunftssetting sei, so ganz leicht cyberpunkig.
Ja, also es spielt in einer nicht wirklich klar definierten Zukunft und es gibt Science-Fiction-Elemente. Ne? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sein Bewusstsein als Backup auf einen sogenannten Head-Drive überspielt. Und es gibt eine künstliche Intelligenz in dem Spiel, die entstanden ist, weil ein solcher Head-Drive versehentlich quasi ins Internet geleakt ist. Und solche Elemente sind drin, aber eben mit einem Setting, das extrem grounded ist. Du bist da nicht mit Flugtaxis oder so unterwegs, ne? Sondern es sind alte, rostige Pickup-Trucks, die man da sieht. Das Ganze spielt in Louisiana und Umgebung, also auch zum Beispiel diese Bayous, ne? Diese Sumpflandschaften kommen darin vor, Beschreibungen von verrottender Materie. Und dann hat es noch so eine traumhaft surreale, häufig poetisch inszenierte Ebene. Du triffst zum Beispiel in der Stadt auf eine Theatervorstellung, so ein Puppentheater, das da aufgebaut ist. Und da wird die Geschichte von einer Krokodilmutter erzählt, die Rache nimmt an den Jägern, die ihre Babys umgebracht haben, um dieses Eindringen des Menschen in die Natur nochmal auf einer so verkünstlerischen Ebene darzustellen. Und es ist alles eine echt teilweise wirklich faszinierende Melange, die dadurch entsteht.
Es ist ja auch tatsächlich, was ich immer in Southern Gothic so ein bisschen mochte, wenn ich da mal was davon gelesen habe, ist, dass es ein relativ unverbrauchtes Szenario abseits dieses Subgenres ist und jetzt auch in Videospielen. Wir befinden uns nicht sehr häufig in verarmten ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten, insbesondere in den Südstaaten, die ja auch abseits von Sklaverei und Co. eine durchaus reiche Geschichte mitbringen und teilweise ja durchaus auch Geschichten haben, wie die Bayous, hast du schon erwähnt, diese Sümpfe, die in der örtlichen Mythologie halt eine relativ große Rolle spielen, sowohl bei den Weißen als auch bei den Kreolen, die dort leben, also Französisch oder aus Französisch sprechende oder ursprünglich mal französisch mitgeprägte schwarze Minderheit, die eine ganz eigene Kultur, unter anderem auch das ganze Essen viel von dem Essen mitgebracht haben, was dort konsumiert wird. Also das ist ein faszinierender kleiner Mikrokosmos in den Vereinigten Staaten, der eigentlich viel zu selten beleuchtet wird. In der Literatur, wie gesagt, ziemlich populär, auch abseits dieses Subgenres. Es gibt auch relativ viele Detektivgeschichten, die dort spielen. Gerade diese Bayous, also diese Sümpfe, sind ein gern genommener Schauplatz, weil sie halt auch noch so ein bisschen was Mystisches mit reinbringen, weil sie so ein bisschen in ihrer ganzen Art her, wenn man dort unterwegs ist, schon so ein bisschen verträumten, aber auch ein bisschen latent gefährlichen, übernatürlichen Vibe versprühen. Das ist ein super interessantes Setting, jetzt mit, wie du schon gesagt hast, mit so leichten Science-Fiction-Einflüssen, so den Zerfall, Ölindustrie, Umweltgeschichten. Also eigentlich hat das, wie gesagt, alles oder sehr vieles zumindest von dem, was ich jetzt erstmal bei einem Spiel spannend finden würde. Und dann kommt halt der magische Realismus nämlich an, mit dem ich dann selten was anfangen kann.
Ja, genau. Zu dem kommen wir noch. Wir bleiben vielleicht noch bei den positiven Sachen. Das Writing ging so ein bisschen zwiespältig los, weil immer, wenn es dann in so dieses lyrisch-poetische geht oder so, wird es dann für mich schnell schwülstig, ne? Also das muss dann schon wirklich genau den Ton treffen, das hat es bei mir jetzt hier nicht unbedingt. Da habe ich zwischendrin immer gedacht so, naja, ne? Also das ist ja so immer so ein bisschen sehr subjektiv, was persönlich für einen resoniert oder nicht, ne? Also wenn mein Lieblingsgedicht und dein Lieblingsgedicht werden vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben zum Beispiel. Und für manche Leute mag das ganz toll sein, wenn dann da gesprochen wird davon, dass ja, die Raffinerie ist in ihren Augen und lalala. Aber das war so, was dann aber ziemlich gut ist, ist ehrlich gesagt, das Writing hat ein super Händchen dafür, kleine Details effektiv einzustreuen, um die Lebensumstände zu charakterisieren und das, was du sowieso als Pixelgrafik vor dir siehst, nochmal mit so einer geradezu haptischen Patina zu versehen, indem es dann eben Dinge beschreibt, so kleine Details wie die tote Küchenschabe, die an der Mikrowelle direkt an der Uhrzeitanzeige krepiert ist und eine der Ziffern verdeckt, das seit Jahren sozusagen. Das wird so rückblickend erzählt, dass die lange da diese Küchenschabe hing, bis dann irgendjemand die Mikrowelle so vehement geschüttelt hat, dass sie endlich reingefallen ist in das Gerät hinein. Ne? Und das sind so, oder die Erinnerungen an das Auto des Großvaters, wo tote Wespen irgendwo auf dem Dashboard lagen. Und das ist, finde ich, super nett gemacht. Du hast so sofort nochmal so eine zweite Ebene, einfach weil dieses Vignettieren von kleinen Details zu dem Erinnerungsthema passt. Ne? Die Hauptfigur Kay erzählt solche Dinge dann im Rückblick, weil das Erinnerungen sind, die dann bei ihr aufkommen, wenn sie ein Objekt untersucht, weil du es angeklickt hast. Und das passt, finde ich, einfach super schön. Das gibt dem Ganzen etwas, wo ich auch selber denke, so ja, das sind so kleine Erinnerungsfetzen, die hat man vielleicht selber. Ne? Das alte Auto von den Eltern und vielleicht lag da auch irgendwo meine tote Fliege in der Ecke und solche Geschichten. Und das macht es echt gut, ne? Und charakterisiert teilweise auch eben diese ärmlichen und unhygienischen Lebensumstände, unter denen sie dort groß geworden ist. Das macht es zum Beispiel sehr, sehr schön.
Das klingt schon ziemlich faszinierend, aber was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, also erstens sollte man vielleicht an der Stelle sagen, spielerisch ist es ein Point-and-Click-Adventure, nach allem, was ich gelesen habe, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, das kannst du gleich nochmal vielleicht ein bisschen genauer sagen, aber was mache ich denn eigentlich in dem Spiel, also du hast jetzt gesagt, ich komme irgendwie zurück mit der Kay und die Mutter ist gestorben und der Bruder ist verschwunden, was ist denn der Plot des Spiels, wir haben jetzt viel über das Szenario, das Setting, die Atmosphäre und so weiter, die Tonalität geredet, aber worum geht's denn?
Also es geht eigentlich um eine ganze Reihe von Dingen. Also erstmal geht es darum, der Bruder ist verschwunden. Ne? Das ist sozusagen das auslösende Element. Dann gehst du auf die Suche nach dem Bruder. Dann stellt sich raus, die Mutter hat vor ihrem Tod irgendwelche mysteriösen Nachforschungen in den Sümpfen angestellt. Und an diesen Nachforschungen war offensichtlich die Führungsriege dieser riesigen Ölgesellschaft vor Ort sehr, sehr interessiert. Und darum geht es dann auch. Was ist das? Was hat die Mutter denn da entdeckt? Die Mutter stellt sich raus, ist dann eine entehrte Professorin, die von der Universität geflogen ist irgendwann, aber halt dort deswegen jetzt trotzdem eine gewisse Kompetenz in diesen Nachforschungen besaß. Und dann geht es auch noch eben um diese seltsame künstliche Intelligenz, die es da irgendwo geht. Und dann geht es auch noch um einen seltsamen Kult, wo ich möchte fast sagen, die Dorfjugend so ihren eigenen religiösen Kult gegründet hat, wo sie sich alle gegenseitig Garrett nennen. Und all diese merkwürdigen Elemente, die fließen dann in dieser Story irgendwo zusammen und bekommen vielleicht eine Art Auflösung, vielleicht auch nicht.
Ja, magischer Realismus mal wieder.
Ja, genau.
Das ist halt so ein relativ typisches Element. Will nicht sagen, dass das bei allen magischer Realismus Sachen passiert, aber dass gerne das Ganze am Ende, weißt du, viele interessante Plotpunkte, viele interessante Mysterien, die aufgebaut werden. Man sitzt da und sagt, bin mal gespannt, wie das aufgelöst wird und dann Magie, Realismus, beides.
Ja, vor allem eher auch sogar, ich sag schon fast Surrealismus, ne? Das geht am Anfang sehr dezent los. Also du hast am Anfang zum Beispiel eine Szene, du gehst in einen Buchladen und bist auf der Suche nach dem Bruder und fragst halt im Ort einfach rum, hat jemand den Bruder gesehen, weiß einer, wo ich den finden kann. Und da ist eine Katze, die sitzt in dem Buchladen auf der Theke. Und du kannst diese Katze streicheln in dem Spiel. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du es schon gesagt hast, stimmt. Spielperspektive ist also typisches Point-and-Click-Adventure. Ne? Die Szenarien werden in einer Art Frontalansicht gezeigt. Das Einzige, was ganz schön ist, ehrlich gesagt, ist, sie haben darauf verzichtet, einen Spielcharakter zu inszenieren. Sondern es werden einfach Szenen angeboten. In den Szenen gibt es unterschiedliche Hotspots, die kannst du dann einfach direkt anklicken. Und das ist natürlich so das Übliche. Entweder meistens kannst du es nur ansehen und eine wenige von diesen Hotspots kannst du dann auch manipulieren, also in ein Gespräch beginnen mit Personen, die dort auf dieser Szene sind, oder du kannst irgendwas aufheben oder irgendwas öffnen, ne, ein Schloss oder was auch immer. Genau. Und das ist insofern nett, weil ich habe neulich, als ich mit Falco über Wimmelbildspiele schon gesprochen, als ich mit Falco über die Wimmelbildspiele sprach, habe ich schon gesagt, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie sich das Adventure-Genre so ausdefiniert hat, das Verzichtbarste ist eigentlich der Avatar, den man noch nach links und rechts laufen lässt, der dann tatsächlich zu einem Hotspot hingeht, bevor er tatsächlich endlich anfängt, was darüber zu erzählen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass sie das wegrationalisiert haben. Du klickst einfach in dieses Bild hinein und dann passiert direkt was. Entweder kommt eine Beschreibung oder es kommt eine Aktion. Das ist relativ cool. Das Ganze ist im Pixelart gehalten und es ist sehr, sehr schöne Pixelart, muss ich sagen. Auch mit wirklich einer ungewöhnlich interessanten und kreativen Inszenierung. Direkt die ersten, eine der ersten Szenen im Spiel ist so eine Landschaft dieser Ölraffinerie, fast schon Blade Runner-artig, auch mit diesen Türmen, wo so Restgas abgefackelt wird, so eine riesige Stichflamme da in den Himmel ragt. Und dann aber darüber das Paar der Augen unserer Protagonistin ist da drüber so projiziert, so wie das früher in alten Filmen mit der Doppelbelichtung gemacht wurde. Oder viele kennen das vielleicht aus Bram Stokers Dracula, wo, war es Brian De Palma der Regisseur? Egal, auf jeden Fall, da haben sie ja extra diese alten Techniken des Filmemachens eingesetzt und da gibt es auch ganz viele von diesen Doppelbelichtungsszenen. Und das ist einfach etwas, wo ich gedacht habe, cool, das ist ungewöhnlich kreativ. Das ist nicht einfach nur, hier ist ein großes Pixel-Arts-Gemälde und die Kamera schwenkt mal drüber. Es sind sehr, sehr viele interessante Kompositionsideen da drin.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja bestimmt auch eine reihenweise Dialoge in dem Spiel. Ist das vertont? Gibt es das auf Deutsch?
Das ist nicht vertont. Also das sind die ganzen Leute sprechen alle so eine komische Kunstsprache. Und ja, es gibt eine deutsche Übersetzung der Texte. Ja, die ich aber nicht gespielt habe. Ich habe es auf Englisch gespielt.
Okay, gut. Vielleicht wäre es jetzt an der Stelle angebracht, dass wir ganz kurz, ich mache das einfach mal schnell, erklären, was eigentlich magischer Realismus ist. Jetzt haben wir so häufig schon drüber gesprochen. Wir hatten es auch bestimmt in dem einen oder anderen Podcast, aber es hört ja nicht jeder Podcast. Also magischer Realismus ist ein Genre, wenn man es so sagen möchte, oder ein Stil, der so etwa in den 1920er Jahren so ein bisschen populär wurde. Der Begriff kommt auch erst aus dem Deutschen, den hat also ein Deutscher sozusagen geprägt, wurde dann später Magical Realism und so weiter in die USA übersetzt. Und er bedeutet letztlich, dass man eine realistische Darstellung hat, wie Andres hier ja auch schon gesagt hat. Wir haben hier dieses Südstaaten-Setting, das sehr grounded ist, den Begriff hast du ja vorher genommen, also sehr, sehr bodenständig in vielerlei Hinsicht ist, eben mit der Ölindustrie, mit den mit dem Schicksal der Leuten, mit den kaputten Pickup-Trucks und. Und was beim magischen Realismus gemacht wird, ist, man nimmt dieses klassische bodenständige Setting gewissermaßen und kombiniert das oder verschmilzt das mit einer magischen, in Anführungszeichen, Realität, die dann sehr häufig in der Ausgestaltung zum Beispiel Träume oder Halluzinationen zum Beispiel des Protagonisten hat. Also vielleicht einen Protagonisten, der mit einer fiktiven, nicht tatsächlich vorhandenen Person spricht. Gab jetzt zum Beispiel von Taika Waititi, heißt der so? Kann mir das?
Waititi,
genau. Gab es vor nicht allzu langer Zeit einen Film Jojo Rabbit, wo es um einen kleinen Jungen geht, der Adolf Hitler als imaginären Freund hat. Das ist so ein typischer Fall von magischer Realismus, also eigentlich ein relativ bodenständiges Setting mit einem Jungen, der im Nazi-Deutschland eben aufwächst und dort Dinge macht und ab und zu einfach mit seinem imaginären Führer spricht. Übrigens sehr empfehlenswerter Film an der Stelle. Der macht magischen Realismus auf eine Art und Weise, die ich cool finde. Aber so kann man das so ein bisschen zusammensetzen. Und jetzt bin ich gespannt, was das Spiel hier macht, eben mit genau diesen magischen Realismus-Elementen zu den sehr interessanten und faszinierenden Bestandteilen des Southern Gothic und des Realismus, die du jetzt schon genannt hast.
Genau, und da komme ich zurück zu der Katze, wo ich vorhin angesetzt habe. Du kannst jetzt also diese Katze streicheln, die da in dem Buchladen auf der Theke sitzt. Und du merkst, die Katze vibriert immer stärker, je häufiger du sie streichelst. Und die Buchhändlerin sagt auch schon so, jetzt hör doch mal auf, die Katze zu streicheln, du machst die Katze ganz verrückt. Und wenn du aber dann einfach weiter die Katze streichelst, dann hebt die Katze auf einmal ab wie eine Rakete, schießt durch das Dach hinaus und die Buchhändlerin ist dann sauer auf dich und sagt, ja siehst du, jetzt hat sie das Dach kaputt gemacht. Und das ist das, was in diesem Falle sozusagen hier passiert. Und das ist das, was mich an den Ausprägungen des magischen Realismus, die mir begegnet sind, auch bei Kentucky Route Zero zum Beispiel, häufig stört. Dass es dann einen Haken schlägt und ins völlig Surreale, völlig Absurde abgleitet, geradezu humorig. Und das wird aber von den Charakteren in dieser Story dann so als normal hingenommen. Das ist halt so. Also magischer Realismus ist halt nicht so ein Harry Potter-Ding, wo es eine Welt gibt und da existiert jetzt Magie oder sonst irgendwas, sondern es wird halt einfach dann so zwischendrin so reingekleistert und so, wo, wie es mir begegnet heute, häufig einfach nur so, das ist halt so. Du, das wird nicht integriert irgendwie in eine Art von Worldbuilding oder sonst irgendwas, sondern da wird halt einfach mal zwischendrin ein verrückter Scheiß gemacht und du musst es fressen. Und das ist der Teil, wo ich immer denke so, oh, wo es mir dann auch häufig, wenn es dann hinterher in dem Spiel zum Beispiel in seinem letzten Akt, dann artet das teilweise komplett aus, weil dann halt wirklich sehr absurde Dinge passieren. Da, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, da baut dann dieser Kult einfach mal eine Mondrakete im Sumpf. Und du denkst dir, what the fuck, wie soll denn einen Haufen Vollidioten eine Rakete in den Sumpf gebaut haben? Und das Spiel sagt, fuck it, das ist so. Und das ist der Teil, den, das finde ich, ich hasse das, ich finde es zum Kotzen. Es regt mich auf.
Es klingt zumindest ein bisschen auch nach den Sachen, auf die ich jetzt persönlich auch nicht ganz so abfahre. Weil jetzt zum Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel der Katze. Ich meine, das ist ein relativ typisches Element. Ich glaube nicht, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich glaube nicht, dass du wirklich schlucken sollst, dass dort eine Katze tatsächlich durch die Decke wie eine Rakete abschießt oder dass irgendein Kult aus dummen Menschen es schafft, eine Mondrakete in den Sümpfen Louisianas zu bauen, sondern es geht da häufig ein bisschen darum, dass man eben A, eine gewisse Unzuverlässigkeit des Erzählers einführt und B, immer die Frage stellt, was ist real und was findet nur zum Beispiel im Kopf des Protagonisten oder der Protagonistin statt und wo hört Realität auf und wo fängt entweder eine Halluzination, ein Traum, ja, positiver oder auch einen Albtraum und wo fängt Fantasie an. Und das kann, finde ich, sehr interessant sein, wie jetzt in dem genannten Beispiel von Jojo Rabbit, da fand ich das cool gelöst. Es gibt noch so andere Filme, ich mochte immer Wunderbare Welt der Amelie, die hat sehr viel magischen Realismus drin. Es gibt aber auch genug Beispiele und das klingt hier jetzt ein bisschen danach, wo ich am Ende rausgehe und denke, der magische Realismus hat nichts gebracht.
Ja, also nicht nichts per se. Zum Beispiel das mit der Katze ist halt einfach erstmal so eine Absurdität, die halt schon amüsant ist, ne? Weil das passiert, das ist auch das erste Mal, wo das so dermaßen drastisch auftaucht und du denkst dir nur so, okay, das war jetzt bekloppt. Aber als so ein Gag sozusagen war es dann schon irgendwie ganz nett. Schlimm ist es halt, das Spiel baut über die ersten beiden Akte eine größtenteils eigentlich ganz interessante, kohärente Handlung auf, ne? Und wo es dann eben zum Beispiel darum geht, was ist das, was die Mutter da im Sumpf gefunden hat? Was genau hat dieser Kult jetzt tatsächlich vor und so weiter. Und das Problem ist, das wird halt alles am Schluss in diesem surrealen Geschlumpfe da ertränkt. Also du kriegst einfach keine Antwort auf gar nichts, sondern du genau aus dem Grund, den du genannt hast. Du weißt nicht, was davon jetzt überhaupt ernst zu nehmen ist. Was davon soll real sein? Was davon ist, weiß ich nicht, ein Fiebertraum? Wenn das wenigstens irgendwie auch so angelegt wäre, dass man sagen könnte, so, keine Ahnung, meine Figur hat auch, weiß ich nicht, ein Implantat, das ihre Wahrnehmung der Realität unzuverlässig macht. Wenn es dann irgendwo einen Ankerpunkt gäbe, dass das dann auch vielleicht auf der Ebene nochmal interessant wird und so. Und ich fand es einfach nur frustrierend. Ich hasse das deswegen, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so
ein Cop-out.
Ein Autor, der halt sagt so, ja, fuck it, ich mach, was ich will, ne, deal with it. Es hat alles, vielleicht hat es alles keinen Sinn, vielleicht hat es einen Sinn, vielleicht habe ich mir was dabei gedacht, vielleicht auch nicht, find's raus. Und es ist halt so, ich persönlich empfinde das, auch wenn es durchaus interessante, überraschende Elemente hat, ich finde das mega unbefriedigend. Also einfach nur, weil ich da sitze und denke, so, was sollte das denn jetzt? Was ist denn jetzt da passiert? Was hat denn das? Deswegen sage ich auch immer, es kann zu einem gewissen Grade sein, dass ich auch nur zu blöd bin, weil das vielleicht irgendwo auf einer Metaebene wirklich eine Aussage treffen will über die Natur von Religion oder die Realität oder was auch immer. Es gibt so Anklänge davon. Ich kann mir natürlich da auch immer noch irgendwelche Interpretationen zusammenreimen. Ich finde es aber in dem Falle ehrlich gesagt immer müßig. Weil ich kann mir da jeden Scheiß zusammenspinnen. Und das ich persönlich habe dann immer das Gefühl, dass ich weiß ich nicht, ich sitze dann da und denke mir so, ja, ein Autor soll halt mehr als nur interessante, bizarre Ideen haben. Ich hätte gerne eine gewisse Kohärenz.
Ja, verstehe ich. Ich habe ja jetzt das konkrete Spiel nicht gespielt, aber es klingt jetzt in deiner Beschreibung eben genau wie ein Vertreter dieses magischen Realismus-Elements, die ich dann auch nicht leiden kann. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie ein Mysterium aufgemacht wird und am Ende gibt's vielleicht eine Erklärung, bei der ich mir noch was zusammenreimen muss oder die ich interpretieren muss. Ich weiß nicht, hast du den Film Birdman mit Michael Keaton gesehen?
Ja.
Ja, das ist zum Beispiel auch, kann man auf Netflix, glaube ich, gucken. Zumindest habe ich ihn da gesehen, ist schon ein bisschen länger her. Da geht es um, Michael Keaton spielt einen Schauspieler, der früher oder der berühmt geworden ist und mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist, weil er einen Superhelden namens Birdman spielte. Und der jetzt im Alter auch kein gutes Verhältnis zu seiner Familie und so weiter hat, eigentlich ein abgehalfteter Typ ist und sozusagen in Halluzinationen, Fragezeichen, immer wieder die Superheldenfigur sieht, die er gespielt hat. So ein bisschen wie der kleine Junge in Jojo Rabbit den Adolf Hitler sieht. Und der hat zum Beispiel so eine Art Ende, müssen wir jetzt nicht spoilern, aber das fand ich okay. Weißt du, das ist halt so ein, was hat er jetzt am Ende tatsächlich gemacht? Der Film lässt das offen. Ich kann eine Interpretation machen. Man kann es bestimmt auch anders interpretieren. Cool. Das hat ein Element genommen und hat da sozusagen den magischen Realismus drauf gemacht. Diese Verschmelzung zwischen dem Schauspieler und der Rolle, die er irgendwann gespielt hat. Und da finde ich das cool. Aber wenn sozusagen alle Plotpoints irgendwo in diesem magischen Realismus enden, dann kommt meistens, bei mir zumindest, kommt einfach nur irgendein Mischmasch an, also wie so ein Wollknäuel, das ich dann jetzt auseinanderklabüstern soll und ich sitze dann häufig da und denke mir, nee, ist eigentlich dein Job.
Ja, genau. Ich habe nichts gegen interpretationsoffene Werke. Ne? Also meine große Liebe zu Aronofskys The Fountain sollte als Beleg reichen, dass ich auch mit sehr wirren und sehr spirituell angehauchten Materialien durchaus meine Freude haben kann. Hier finde ich halt, also ich war halt auch einfach enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich habe halt verschiedenen Plotlinien gefolgt, die durchaus interessant genug waren und ich hatte mir erhofft, dass wenigstens ein paar davon zu einem vernünftigen Ende geführt werden. Und das passiert halt einfach nicht. Sondern das endet alles im Wagen für mich. Ne? Alles ist irgendwie, wo ich mir denke, so weiß ich nicht. Und wenn es ernst gemeint ist, ist es extrem schwachsinnig, weil völlig an den Haaren herbeigezogen und unrealistisch. Und wenn es eben, was ja naheliegend ist, dann nicht real ist, dann sitze ich da, ja, aber weiß ich nicht, dann habe ich ja auch keine Auflösung bekommen. Dann habe ich ja keinerlei Antworten auf meine Fragen bekommen. Und ich glaube, regelmäßige Hörer des Podcasts, ja, wissen ist inzwischen auch aus der Diskussion von zum Beispiel meinem Verhältnis zu diesen ganzen fragmentarischen Erzählungen aus den Soulspawn-Spielen. Ich habe immer das Gefühl, dass es eigentlich eher, so gut die dann teilweise auch konstruiert sind, aber das ist dann eher so eine gewisse, ich will es nicht Faulheit nennen, aber das ist das, was immer bei mir auftaucht. Ich habe immer das Gefühl, dass da machen sich Autoren leicht. Erzähl mir doch eine gute Geschichte und sitz nicht immer da und sag, ja, ich lasse jetzt an den entscheidenden Stellen einfach irgendwo mal hier eine Zeile weg und du denkst dir selber das aus, damit es dir gefällt. Ich denke mir so, ne, das ist doch nicht der Deal, ich bezahle dich doch nicht dafür, dass ich hinter die Geschichte selber mir zusammenreimen soll. Ja. Und hier ist nochmal noch schlimmer, hier kriege ich zwar explizit eine Geschichte erzählt, aber der Autor sagt so, na, was ist davon wohl echt? So, ja, keine Ahnung.
Ich finde, also persönlich würde ich immer sagen, eine gute Geschichte mit magischem Realismus schafft eine Sache, nämlich dass sozusagen diese magischen Elemente am Ende, selbst wenn sie offen gelassen werden, eine Aussage treffen über die Realität und die Realität, wie sie vielleicht von demjenigen oder derjenigen, die im Mittelpunkt steht, wahrgenommen wird. Und das passiert bei Jojo Rabbit, das passiert bei Birdman, würde ich sagen. Anderes schönes Beispiel ist Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro, der auch wunderbar als magischer Realismus funktioniert, weil er eine Aussage über die Realität trifft. Und dann gibt es eben solche Sachen, wie du es jetzt gerade genannt hast, bei denen ich dann da sitze und mir denke, ich sehe hier keine Aussage über die Realität. Weißt du, der magische Realismus dient nicht dazu, ein Schlaglicht auf die Wirklichkeit zu werfen, sondern er dient dazu, zu verschleiern, dass ich eigentlich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht.
Ja, genau. So kommt es einem dann vor. Pan's Labyrinth ist zum Beispiel auch ein super Beispiel für einen Film, den ich zutiefst verehre. Fantastisch, ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit per se auf irgendeine Art von grundlegenden Ebene nichts anfangen kann. Nur die Art und Weise, ne, also gerade Birdman, Pan's Labyrinth, Jojo Rabbit, die Art und Weise, wie diese Filme strukturiert sind, hat halt nichts mit Norco zu tun. Sondern in Norco ist es so, dass einfach immer wieder dann völlig absurde Dinge da passieren und du weißt auch gar nicht, woher das kommt. Ne? Es ist relativ, die Verbindung von Michael Keatons Charakter zu dieser Birdman-Figur ist klar. Ne? Das ist so das Echo seines ehemaligen großen Star-Ruhms. Mhm. Da gibt es ja noch diese zusätzliche Ebene, weil es auf den Keaton selber noch zutrifft als ehemaliger Batman-Darsteller. Mhm. Und du hast bei Pan's Labyrinth das Kind, das sich unter dieser faschistischen Herrschaft da in Spanien in Fantasiewelten flüchtet, ne? Die dann teilweise dann aber auch ganz schrecklich und grausam sind, weil sie halt diese Realität spiegeln, in der das kleine Mädchen existiert.
Genau.
Und so weiter und so fort. Und da ist es halt cool. Und da habe ich auch für mich einen klar greifbaren roten Faden, wenn das dann zwischen diesen Realitätsebenen sozusagen hin und her changiert. Und hier erscheint es mir willkürlich und teilweise halt auch einfach unnötig tonal brechend. Also das Spiel hat sehr viele Momente, wo es einfach auch sehr albern wird. Du hast einen Privatdetektiv, mit dem du da unterwegs bist, der dir dann hinterher davon erzählt, dass er irgendwie immer auf dem Scheißhaus sitzt und die Umgebung beobachtet und die Nachbarn hätten sich schon beschwert, weil sie ihn da immer auf dem Pott sitzen sehen und solche Sachen. Und du denkst dir so, boah, es passt hier alles irgendwie nicht rein. Es ist alles gezeichnet ja von einer gewissen Trost- und Hoffnungslosigkeit. Ne? Diese Stadt, die da quasi unter dem Daumen eines großen Mineralölkonzerns steht, der die Umwelt verpestet und sie ausbeutet und sie alle können hier aber nicht weg. Und sogar die Kay, die diesem Ort irgendwann mal entronnen ist, ist jetzt aus Schicksalsgründen quasi wieder an diesen Ort zurückgekommen und in dieses Elend hinein. Und dann kommen aber so diese Albernheiten und auch wie das mit der Katze, was wie so ein Jux aus so einem LucasArts-Spiel, ne? Aus so etwas wie Grim Fandango oder Monkey Island oder sowas wirkt, aber irgendwie dort überhaupt nicht passt. Und das sind halt so Sachen, diese seltsame Melange, mir gefällt sie einfach nicht.
Gut. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut rausgearbeitet, woran das liegt.
Ja. Es gibt dann noch was. Wenn ich ganz kurz, also es gibt noch was, das ist relativ handfester. Das hier ist sicherlich zu einem gewissen Grad ein Geschmacksurteil. Was aber eindeutig meiner Meinung ist, es gibt trotzdem Adventure-Elemente, also ganz, ganz, ganz leichte Puzzle in diesem Spiel, ne, wo du zum Beispiel eben, du findest irgendwo eine Karte, du hast vorher irgendwo einen Kartenleser entdeckt, in dem du ein Objekt näher betrachtet hast und jetzt sollst du das eben dort benutzen. Solche Geschichten. Oder du musst gucken, wie musst du einen Kran bewegen, wie musst du auf einer bestimmten Karte navigieren, um von Punkt A nach B zu kommen. Diese ganzen Adventure-Elemente sind extrem deplatziert in dem Spiel, sind angezogene Handbremse, weil sie sind völlig trivial und halten eigentlich nur den Fluss der Story auf, sind typische reingezwungene Elemente, weil man sagt, ja, wir haben zwar eigentlich Ideen für eine Visual Novel, aber Visual Novel kommt vielleicht nicht so gut an. Wir wollen schon, dass das ein Spiel ist. Es gibt sogar ein Kampfsystem in dem Spiel. Das heißt, es gibt Konfrontationen und dann hast du, das Spiel hat in ulkiger Weise so eine Art Partysystem, wo sich die Figuren manchmal anschließen. Und kommt es zum Kampf und dann, wenn du die eine Figur auswählst, ist das Minigame wie so ein Memory-Spiel, dass da einzelne Symbole aufleuchten und du musst dann die Reihenfolge, in der sie aufleuchten, replizieren. Das andere ist ein Reaktionstest, wo sich so Kringel langsam verengen und du musst sie in einem Zielbereich, musst du eine Taste drücken. Und auch das wirkt so falsch. Das ist sogar, glaube ich, das ist fast schon clever Teil dieses magischen Realismus, der hier auf eine Gameplay-Ebene gehoben wird, dass diese eigenartigen Gameplay-Elemente wirken genauso seltsam, fantastisch und deplatziert wie diese ganzen surrealen Elemente. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es sogar in dem Falle Absicht ist. Aber ändert ehrlich gesagt an meinem Missfallen wenig.
Okay, Herr Peschke, jetzt, was kommt denn da unterm Strich raus?
Also, wer es mag, kommt da unterm Strich raus. Ehrlich gesagt, also von mir gibt es keine Empfehlung, weil ich fand es einfach, es hat zwei sehr gute Akte und dann am Schluss wird es einfach so ein bisschen für mich, ehrlich gesagt, ausgekippt wie so ein Eimer Putzwasser. Und das finde ich halt einfach nur enttäuschend. und kann das nicht weiterempfehlen. Ne? Also mein persönliches Erleben des Spiels war, ach cool, gut gemacht, schön geschrieben teilweise. Auch, was ich noch gar nicht erwähnt habe, was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist auch die Dialoge benutzen sehr selbstverständlich einfach Begrifflichkeiten, also so gewisses Lokalkolorit, sowas wie zum Beispiel Dip, das ist ein Begriff für Kautabak, den kannte ich gar nicht, den musste ich googeln, aber die Charaktere dort, die dort leben, kennen diesen Begriff und die benutzen den halt einfach. Und sie sprechen einfach über Straßen oder sonst was, wie halt Leute, die dort wohnen und mit jemandem sprechen, der dort mal gewohnt hat und die wissen, dass er das versteht. Die sagen halt so, ja, bla 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 und hier und die Interstate 75 und so weiter. Und das ist halt, der Autor hat ein gutes Händchen dafür, dass er weiß, das ist gar nicht wichtig, dass der Leser, der Spieler in dem Moment wirklich das alles nachvollziehen kann. Das sind ja keine Ortsangaben, die für ihn relevant sind, aber so sprechen halt Leute untereinander, die genau wissen, wo diese Straßen sind. Und solche Sachen sind zum Beispiel auch sehr gut und es hat so ein paar kleine Samen von Foreshadowing, die es irgendwo ablädt, die tatsächlich schön und subtil platziert sind. Das sei auch nochmal positiv erwähnt. Also das ganze Writing und so gefällt mir, aber ja, wie gesagt, das ganze, der spielerische Anteil, er wirkt sehr drauf gehämmert und mit Tesafilm festgemacht und das Ende fand ich zum Kotzen. Deswegen, ich empfehle es nicht, aber die Leute, die sagen, für sie war Kentucky Route Zero zum Beispiel eines der geilsten Spiele, die sie hier gespielt haben. Go for it. Wahrscheinlich ist euer Gehirn genau darauf geeicht, ein Spiel wie Norco zu lieben.
Gut. Meine Fragen sind beantwortet. Ja, es wandert weiterhin auf den vielleicht irgendwann mal Pile of Shame. Und ja. Würde sagen, du entlässt jetzt magisch realistisch unsere lieben, sehr geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer gen Ausgangstür, ja, zieh dir dein Birdman-Kostüm an, ja, ruf deinen inneren Adolf Hitler und los geht's.
Ja, also, meine Damen und Herren, das war es für dieses Mal und das nächste Mal hören wir uns wieder.